Guten Tag, meine Herren. Auf diese Art und Weise möchte ich, wie besprochen, Ihnen einige Informationen zu Rechtssubjekten und zur Rechtsgeschäftslehre vermitteln. Wir beginnen einmal mit den Rechtssubjekten, weil wir da unseren letzten Vortrag unterbrochen haben, nämlich auf der Präsentation, die Ihnen im Informationssystem zur Verfügung steht, und zwar auf der Folie 12. Auf der Folie 12 befinden sich einige Punkte, die wir jetzt besprechen, zu Rechtssubjekten. Erstens, wir fangen mit der Rechtsfähigkeit natürlicher und juristischer Personen an. Zuerst kurz zu den natürlichen Personen. Die natürlichen Personen haben oder erwerben die volle Rechtsfähigkeit mit der vollendeten Geburt. Also die Rechtsfähigkeit einer natürlichen Person fängt mit der Geburt an. Das Gesetz räumt aber bereits den Schutz auch einem Ungeborenen, das heißt einem nicht geborenen Kind, sogenannten Nasciturus, ein, nämlich im Paragraphen 22 des österreichischen ABGB. Diese Vorschrift bestimmt, dass auch das ungeborene Kind einen Gesetzesschutz genießt und ihm auch eine Rechtssubjektivität oder Rechtsfähigkeit zusteht, wenn es um Vorteile geht. Also wenn ein ungeborenes Kind Vorteile erwerben soll, hat er dazu eine bedingte oder beschränkte Rechtsfähigkeit. Das Verständnis dieser beschränkten Rechtssubjektivität ist ähnlich wie nach unserem Recht, nach dem tschechischen Recht. Der Nasciturus hat nur insoweit eine Rechtsfähigkeit, dass er Vorteile erwirbt. Zum Beispiel im Erbrecht kann man sehr viele Vorteile, vermögensrechtliche Vorteile erwerben. Das heißt, das ungeborene Kind, wenn es lebend auf die Welt kommt, kann auch ein Erbe von seinem verstorbenen Vater sein, wenn der Vater noch in der Zeit verstorben ist, als das Kind im Bauch war, das heißt noch ungeboren war. Ende der Rechtssubjektivität, der Rechtsfähigkeit eines Menschen tritt mit seinem Tod ein. Der Tod wird nach dem österreichischen Recht auf bestimmte Weise bewiesen. Zuerst gilt oder wird der Totenschein ausgestellt, Totenschein, Umrtnihilist, vor allem in den Fällen oder in den Fällen, wo man eine Leiche findet und den Tod feststellen kann, problemlos feststellen kann. Dann wird ein Todesschein ausgestellt, was zum Beweis des Todes dient. Man kann aber auch einen Menschen für tot erklären, sogenannte Todeserklärung, prohlášení Das kommt dann in den Fällen vor, wenn der strenge Beweis des Todes nicht erbracht werden kann. Obwohl Umstände vorliegen, dass in sehr die den Tod sehr wahrscheinlich machen. Das ist regelmäßig bei Leuten, die verschollen sind, oder deren Aufenthalt halt einiger oder längerer Zeit unbekannt ist. Diese Personen können für tot oder für tot erklärt werden, nämlich auf einen Antrag von dritter Personen, meistens von den Erben, möglichen Erben des Verstorbenen. Wir kommen jetzt zu der Rechtsfähigkeit von juristischen Personen. Die Rechtsordnung kennt nämlich nicht nur den Menschen als Träger von Rechten und Pflichten, sondern auch sogenannte juristische Personen. Sie sind im Paragraph 26 der AWGB geregelt. Die juristischen Personen sind wiederum die Personenverbände oder Sachgesamtheiten. Personenverbände sind zum Beispiel Gesellschaften oder Korporationen. Die Sachgesamtheiten sind Stiftungen und Anstalten. Wichtig ist zu sagen, dass es sich bei juristischen Personen darum geht, dass einem Gebilde, das nicht Mensch ist, von der Rechtsordnung die Rechtsfähigkeit zuerkannt wird. Das heißt, die juristischen Personen haben keine eigene Rechtsfähigkeit. Das Gesetz muss es ihnen zusprechen. Die Rechte und Pflichten sind der juristischen Personen, die sind deshalb streng von den Rechten und Pflichten der physischen, natürlichen Personen zu trennen. Die juristischen Personen sind den natürlichen Personen gleichgestellt. Sie sind danach vor allem rechtsfähig, genießen die gleichen Rechte und haben die gleichen Pflichten wie die natürlichen Personen. Doch aber ergibt sich natürlich aus der Natur der juristischen Personen einige Unterschiede. Sie sind vor allem aus allen Rechten ausgeschlossen, die notwendig eine natürliche Person voraussetzen. Das sind zum Beispiel Familienrechte oder aber auch die Persönlichkeitsrechte. Jetzt kommen wir zu der Handlungsfähigkeit von natürlichen und juristischen Personen. Im Allgemeinen ist die Handlungsfähigkeit die Fähigkeit, durch eigenes Verhalten Rechte und Pflichten zu begründen. Diese Fähigkeit erwirbt der Mensch jedoch nicht mit seiner Geburt. Sie ist vielmehr von der Rechtsordnung nur jenen Personen zuerkannt, die in der Lage sind, ihre Angelegenheiten zu ordnen und sich dem Recht gemäß zu verhalten. Voll handlungsfähig sind deswegen geistig gesunde Erwachsene. Personen, die wegen ihres geringen Alters, wegen ihrer geringen geistigen Fähigkeit oder wegen einer Bewussteinstörung die Folgen ihrer Handlung nicht richtig abschätzen können, sind deswegen überhaupt nicht oder nur beschränkt handlungsfähig und stehen dann unter dem Schutz des Gesetzes. Die geistige Reife der Menschen ist typisch vom Alter abhängig. Man kann aber nach dem österreichischen Recht aus Gründen der Rechtssicherheit nicht individuell die Handlungsfähigkeit von diesen Menschen zu beurteilen, wie das zum Beispiel im tschechischen Recht der Fall ist. Deswegen rechnet das österreichische Recht mit sogenannten Altersgrenzen, und zwar mit drei Altersgrenzen. Es gibt Kinder, unmündige Minderjährige, mündige Minderjährige und dann haben wir natürlich die Volljährigen. Die Kinder sind Personen, die unter 7 Jahre alt sind. Bis 14 Jahre ist man unmündiger, also die Kinder, die bis 14 Jahre alt sind, heißen unmündige Minderjährige. Von 14 bis 19 Jahre sprechen wir über mündige Minderjährige und Personen über 18 Jahren werden als Volljährige bezeichnet. Die relevanten Altersgrenzen sind verschieden, je nachdem, welche der beiden Unterarten der Handlungsfähigkeit die Geschäftsfähigkeit oder die Gerichtsfähigkeit in Frage stellt. Geschäftsfähigkeit ist die Fähigkeit, sich selbst durch eigenes rechtsgeschäftliches Handeln zu berechtigen oder zur Pflicht verpflichten, und die Deliktsfähigkeit ist die Fähigkeit, aus eigenem rechtswidrigen Verhalten schadensersatzpflichtig zu werden. Wir kommen zuerst zu der Geschäftsfähigkeit. Spôsobilosť k právnym jednaniu. Die Personen unter 7 Jahren, sogenannte Kinder, sind vollkommen geschäftsunfähig. Sie können nicht durch eigene Handlungen Rechte oder Pflichten erwerben, sondern nur durch ihren gesetzlichen Vertreter. Dann gibt es die Kategorie von unmündigen Minderjährigen. Das sind die Minderjährige zwischen 7 und 14 Jahren. Diese sind beschränkt geschäftsfähig. Sie können ein bloß zu ihrem Vorteil gemachtes Versprechen annehmen. Also zum Beispiel, sie können eine Schenkung entgegennehmen, sofern mit dieser keine wirtschaftliche Last verbunden ist. Dann haben wir die mündige Minderjährige, das sind die Personen zwischen 14 und 18 Jahre. Für diese gilt grundsätzlich das, was wir für die unmündigen Minderjährigen gesagt haben. Sie haben aber darüber hinaus noch eine erweiterte Geschäftsfähigkeit. Sie können sich zum Beispiel vertraglich zu Dienstleistungen verpflichten. Mit dem 18. Lebensjahr erreicht der geistig Gesunde die volle Geschäftsfähigkeit. Jene Personen, die zwar volljährig sind, jedoch aber eine geistige Behinderung haben, sogenannte Geisteskranke oder Geistesschwache, können aber auch keine gültigen Geschäfte schließen. Es gilt sowohl für die Personen, die eine langfristige Geisteskrankheit haben, als auch für jene Personen, die nur kurzfristige oder unter kurzfristige Geistesstörungen leiden, zum Beispiel unter Rauschgift. Diese können alleine nicht wirksam Rechtsgeschäfte schließen und müssen dabei durch sogenannte Sachwalter, Opatrovník, vertreten werden. Was die juristischen Personen betrifft, diese können selbst nicht handeln, weil sie nur künstliche Gebilden des Rechts darstellen. Sie brauchen dazu natürliche Personen, die für sie tätig werden. In der Satzung einer juristischen Person sind deshalb Organe vorgesehen, denen die Geschäftsführung obliegt. Schließen diese Organe im Rahmen ihrer Wirkungsbereiche Geschäfte namens der juristischen Person, so handeln sie als der Vertreter, und das Rechtsgeschäft kommt zwischen dem Geschäftspartner und der juristischen Person selbst zustande. Das heißt, diese natürlichen Personen handeln als Vertreter für die juristische Person, und dieses Handeln ist der juristischen Person gleich zuzurechnen. Nicht nur das rechtsgeschäftliche, sondern in einem gewissen Umfang auch das rechtswidrige schuldhafte Handeln ihrer Organe wird der juristischen Person zugerechnet. Also es betrifft nicht nur Rechtsgeschäfte, sondern auch rechtswidriges Handeln von Organen, das gleich einer juristischen Person zuzurechnen ist. So, jetzt kommen wir zum weiteren Thema, nämlich zu den Rechtsgeschäften bzw. zu der Rechtsgeschäftslehre. Was ist das Rechtsgeschäft? Das Rechtsgeschäft dient der Selbstgestaltung rechtlicher Verhältnisse von Personen und es besteht aus Willenserklärungen, die auf die Herbeiführung von Rechtsfolgen gerichtet sind. Das ist das Grundsätzliche für das Rechtsgeschäft. Es muss sich um eine Willenserklärung handeln, die auf die Herbeiführung von Rechtsfolgen gerichtet wird. Wir haben natürlich mehrere Rechtsgeschäfte oder wir können sehr viele Arten von Rechtsgeschäften unterscheiden, zum Beispiel nach dem, wie viele Personen handeln, können sich Rechtsgeschäfte in einseitige, zweiseitige oder mehrseitige unterscheiden. Dann haben wir ausdrückliche Willenserklärungen und schlüssige Willenserklärungen. Die ausdrücklichen Willenserklärungen sind jene, die in Worte bestehen. Schlüssige Willenserklärungen sind hingegen sogenannte konkludente Willenserklärungen, die nicht aus bestimmten Worten, sondern aus einem bestimmten Verhalten bestehen. Nach dem österreichischen Recht unterscheiden wir auch zwischen Verpflichtungs- und Verfügungsgeschäfte. Verpflichtungsgeschäfte sind jene Geschäfte, die eine Person zu etwas verpflichten, vor allem im Schuldrecht. Zum Beispiel ein Kaufvertrag verpflichtet zu beiderseitigen Pflichten vom Käufer und Verkäufer. Verfügungsgeschäfte sind hingegen eine besondere Kategorie, das sind Rechtsgeschäfte, mit denen sich die sachenrechtliche Lage ändert. Das heißt, die Österreicher sowie die Deutschen unterscheiden zwischen einer Verpflichtung und einer Verfügung. Das heißt, bei einem Kauf wird sowohl das Verpflichtungsgeschäft geschlossen, einen Kaufvertrag, und auch das Verfügungsgeschäft durch das Sachenrecht, das heißt das Eigentumsrecht, an den Käufer, an die zweite Partei übergeht. Das heißt, das ist etwas, was dem tschechischen Recht in Wahrheit fremd ist, dass man halt sowohl das Schuldrecht als auch das Sachenrecht rechtsgeschäftlich selbstständig versteht. Das heißt, um die sachenrechtliche Lage zu ändern, um das Eigentumsrecht zu ändern, muss neben dem Verpflichtungsgeschäft noch ein Verfügungsgeschäft dazu kommen. In der Praxis fallen jedoch diese beiden Rechtsgeschäften zusammen. So, und wir kommen jetzt zu bestimmten Themen aus dem Bereich der Rechtsgeschäftslehre und nämlich zuerst zum Vertragsabschluss. Weil der Vertrag das meist vorgekommene Rechtsgeschäft darstellt. Der Vertrag kommt durch die übereinstimmenden Willenserklärungen mindestens zweier Personen zustande. Es entsteht dann, wenn wir ein Angebot, Nabitka, haben, sogenannte Offerte, und eine Annahme, Přijetí. Es handelt sich beim Angebot, handelt es sich um einen Vorschlag, einen Vertrag bestimmten Inhaltes abzuschließen. Bei der Annahme handelt es sich um eine zustimmende Erklärung. Mit der Annahme wird das Angebot von beiden Parteien übereinstimmend zur rechtsgeschäftlichen Norm erhoben. Die Offerte ist nur dann zur Annahme geeignet, wenn sie zwei Voraussetzungen erfüllt. Sie muss inhaltlich ausreichend bestimmt sein. Und sie muss in ihr ein endgültiger Bindungswille des Antragstellers zum Ausdruck kommen. Das heißt, wenn wir zum Beispiel ein Angebot oder Offerte des Kaufvertrages haben, muss schon in diesem Angebot müssen schon die wichtigen Inhalte des Kaufvertrages sein. Das heißt, der Gegenstand und der Kaufpreis. Das heißt, schon inhaltlich bestimmte Vertragsteile. Und es muss aus dem Angebot ein Bindungswille hervorkommen im Falle des Abschlusses eines Vertrages gebunden sein zu wollen. Die Annahme muss hingegen vorbehaltslos und rechtzeitig sein. Auch die Annahme ist jedoch eine empfangsbedürftige Willenserklärung. Das heißt, sie wird erst dann wirksam, wenn sie dem Angebotsteller zugeht. Ist dieser Zugang rechtzeitig und vorbehaltslos, dann kommt damit der Vertrag zustande. Vor allem in den unternehmerischen Beziehungen gelten die sogenannten allgemeinen Geschäftsbedingungen, všeobecné obchodní podmínky, verkürzt durch AGB. Die AGB haben denselben Geltungsgrund wie sonstige Vertragsbestimmungen. Sie gelten nur kraft beiderseitiger Vereinbarung durch die Parteien. Ein Teil stellt meistens diese AGBs auf und der andere unterwirft sich, das heißt, nimmt diese AGBs an. Die Vereinbarung zwischen den Parteien über die Geltung der allgemeinen Geschäftsbedingungen kann ausdrücklich oder stillschweigend erfolgen. Es ist daher ausreichend, wenn der Unternehmer vor dem Abschluss des Vertrages erklärt, dass er nur zu seinen AGB kontrahiert und sich der Partner daraufhin mit ihm einlässt. Die versteckten Einzelbestimmungen in AGB und Vertragsformblättern sind aber natürlich gefährlich, weil sie der anderen Partei Nachteile schaffen können. Vor allem die versteckten Einzelbestimmungen sind schon kraft Gesetzes nicht Vertragsinhalt. Wenn sie für den Partner nachteilig sind und er nach den Umständen, vor allem nach dem äußeren Erscheinungsbild, mit ihnen nicht zu rechnen brauchte. Das sind die sogenannten Überraschungsklauseln. Překvapivá ujednání. So, und jetzt kommen wir zum letzten Thema auf dieser Folie, zum letzten Thema der Rechtsgeschäftslehre, und zwar zur Auslegung von Willenserklärungen. Weil nicht immer ist der objektive Aussagewert einer Willenserklärung klar. Vielmehr muss ihr Inhalt durch Auslegung, wie klar, ermittelt werden. Das Gesetz stellt in den Paragraphen 914 und 915 des ABGB Regeln für die Auslegung von Verträgen auf. Diese Vorschriften sind natürlich nicht taxativ. Wir finden auch auf anderen Stellen des Gesetzes entsprechende Bestimmungen. Genauso wie bei der Gesetzesauslegung ist zuerst der Wortsinn zu ermitteln. Der Ausleger darf jedoch dabei nicht bei diesem Wortsinn stehen bleiben, er muss vielmehr den Willen beider Parteien erforschen. Darunter ist die dem Erklärungsgegner erkennbare und von ihm widerspruchslos zur Kenntnis genommene Absicht des Erklärenden zu verstehen. Lässt sich auch auf diese Weise kein eindeutiger Sinn ermitteln, so ist die Willensäußerung so zu verstehen, wie es der Übung des redlichen Verkehrs entspricht. Man spricht von einer sogenannten einfachen Vertragsauslegung. Bei der Auslegung ist aber auch eine sogenannte ergänzende Auslegung zulässig. Treten nach Abschluss des Geschäftes Konfliktfälle auf, die von den Parteien nicht bedacht und daher auch nicht ausdrücklich geregelt wurden, so ist unter Berücksichtigung der üblichen Geschäftsbestimmungen und des von den Parteien verfolgten Zweckes zu fragen, welche Lösung redliche und vernünftige Parteien vereinbart hätten. Durch diese Auslegung kann man dann den wirklichen Sinn des Vertrages ergänzen. So, und jetzt kommen wir zu den Wirksamkeitsmängeln, die im AWGB geregelt werden. Und zuerst werden wir drei wichtigsten Willensmängel behandeln, nämlich das Irrtum, die List und die Drohung. Unter Irrtum verstehen wir die unzutreffende Vorstellung von der Wirklichkeit. Der falschen steht die mangelnde Vorstellung gleich. Der Irrtum beim Rechtsgeschäft ist der häufigste Fall der Diskrepanz zwischen dem wahren Willen und der Willenserklärung. Die Beachtlichkeit des Irrtums hängt einmal davon ab, ob er Motivirrtum, Erklärungsirrtum oder Geschäftsirrtum ist. Ferner ist auch bedeutsam, ob wesentlicher oder unwesentlicher Irrtum vorliegt. Wir kommen zuerst zum Erklärungsirrtum. Erklärungsirrtum liegt dann vor, wenn der Erklärende meint, etwas anderes zu erklären, als er wirklich erklärt und wenn ihm die Erklärung gar nicht als solche bewusst ist. Zum Beispiel, jemand verspricht sich oder verschreibt sich. Dann haben wir den Geschäftsirrtum. Im Falle eines Geschäftsirrtums hat der Erklärende zwar die richtige Vorstellung von seiner Äußerung, er irrt sich aber über die Natur des Geschäftes, seinen Inhalt oder über eine für das Geschäft bedeutsame Eigenschaft des Geschäftspartners. Zum Beispiel kauft eine Person ein Relief aus dem 18. Jahrhundert um 100.000 Euro. Nachträglich stellt sich aber heraus, dass es sich um eine gelungene Kopie, ein Falsifikat handelt. So, und die dritte Art des Irrtums ist das Motivirrtum. Das heißt, der Irrtum im Bewegungsgrund, der sich auf Punkte bezieht, die außerhalb des Geschäftsinhaltes liegen. Zum Beispiel erwirbt eine Person für seine Eigentumswohnung ein Gemälde. Zu Hause stellt er fest, dass das Bild wegen seines Umfanges nicht durch die Wohnungstür zu bringen ist. Was die Beachtlichkeit von verschiedenen Irrtumsarten betrifft, das heißt, wann ist der Irrtum relevant, wann kann er einen Einfluss haben auf das Rechtsgeschäft. Beim Motivirrtum ist es so, dass er einseitig auf die Sphäre des Irrenden einen Bezug hat und daher allein sein Risiko sein soll. Das heißt, der Motivirrtum ist grundsätzlich unbeachtlich. Nur bei einigen Rechtsgeschäften, zum Beispiel bei letztwilligen Verfügungen, kann er eine Rolle spielen, sonst auf keinen Fall. Beim Geschäftsirrtum und beim Erklärungsirrtum ist das so, dass sie beachtlich sind, das heißt rechtlich relevant. Darüber hinaus können diese Arten von Irrtümer aber auch bei sonstigen, das heißt vor allem den entgeltlichen Rechtsgeschäften unter Lebenden von Bedeutung sein. Diese Irrtümer führen unter gewissen Voraussetzungen entweder zur Anfechtung des Vertrages oder zur Möglichkeit einer Anpassung des geschlossenen Geschäftes. Der Irrende kann dann das abgeschlossene Rechtsgeschäft anfechten, wenn sein Geschäftsirrtum wesentlich war und entweder vom anderen veranlasst wurde oder diesem aus den Umständen offenbar auffallen musste oder rechtzeitig aufgeklärt wurde. Die Anfechtung führt zur Aufhebung des Vertrages ex tunc, das heißt, dass die Aufhebung auf den Zeitpunkt des Geschäftsabschlusses zurückwirkt. Deshalb haben die Parteien, die aufgrund des Vertrages erhaltenen Leistungen wieder zurückzustellen, nämlich nach den Regeln der ungerechtfertigten Bereicherung. Was die Vertragsanpassung oder Vertragskorrektur betrifft, die kommt dann zur Anwendung, wenn der Geschäftsirrtum unwesentlich ist. Dann wird der Vertrag angepasst. Er ist so zu gestalten, wie ihn die Parteien bei Kenntnis der wahren Lage geschlossen hätten. Das meint auch das Gesetz im Paragraphen 872 AWGB, wenn er davon spricht, dass dem Irrenden vom anderen Teil angemessene Vergütung zu gewähren ist. Es liegt am Irrenden, ob er den Willensmangel geltend machen will oder nicht. Macht er davon keinen Gebrauch, so bleibt der Vertrag aufrecht. So, die zweite und dritte Willensstörung sind die List und die Drohung. Die List ist bewusste Täuschung. Der Erklärende wird absichtlich durch die Vorspiegelung falscher Tatsachen zur Willensäußerung bewogen. Auf Tschechisch sagt man Lest. Unter die Arglist fällt nicht bloß die bewusste aktive Irreführung, sondern auch die Verhinderung der Kenntnisnahme von wahren Sachverhalt. Zum Beispiel der Verkäufer, der bereits von einer Senkung der Fabrikspreise erfahren hat, bringt den Käufer dazu, eine telefonische Anfrage über die gegenwärtigen Preise zu unterlassen, sodass dieser zum höheren Preis kauft. Die Täuschung ist nur dann beachtlich, wenn sie für die Erklärung des Irreführten kausal war. Sie muss deshalb spätestens beim Vertragsabschluss erfolgt sein. Zum Beispiel wählt also der Schuldner erst bei der Erfüllung listig eine fehlerhafte Gattungssache in der Hoffnung, der Gläubiger werde es nicht bemerken, so führt dies zu keiner Anfechtbarkeit. Die Drohung, Rosba, ist ungerecht, wenn sie das Verbrechen der Erpressung oder Nötigung verwirklicht oder einen sonst rechtswidrigen Zwang darstellt. Auch die Androhung einer Handlung, die für sich allein betrachtet rechtmäßig wäre, kann rechtswidrig werden, wenn sie dazu eingesetzt wird, den anderen zu einem Geschäftsabschluss zu bringen. Zum Beispiel, wenn A eine Person dem B, der anderen Person, sagt, er zeigt ihn wegen Diebstahles bei der Polizei an, falls er ihm nicht seine Villa oder sein Haus schenke, dann geht man davon aus, dass der A das Recht hat, natürlich einen Straftäterverbrecher anzuzeigen. Aber er kann nicht diese Tatsache als Drohung verwenden, das Anzeigerecht als Erpressung zum Geschäftsabschluss ausnutzen. Die Rechtsfolgen von List und Drohung ist das Anfechtungsrecht, damit korrelativní neplatnosti. Die Anfechtung ist hier gerichtlich geltend zu machen. Zu den weiteren Willensmängeln gehören auch die ursprüngliche Unmöglichkeit und Unerlaubtheit eines Rechtsgeschäfts. Was die ursprüngliche Unmöglichkeit betrifft, natürlich ist die Frage der Möglichkeit einer Leistung von großer Bedeutung für das Rechtsgeschäft. Das Versprochene kann schon im Zeitpunkt des Geschäftsabschlusses nämlich unmöglich sein. Dann reden wir von sogenannten ursprünglichen oder anfänglichen Unmöglichkeit. Die nachträgliche, also erst nach dem Vertragsabschluss eingetretene Unmöglichkeit betrifft nicht die Wirksamkeit des Rechtsgeschäftes, sondern die sogenannte Leistungsstellung, über die wir dann später im allgemeinen Teil des Schuldrechts reden. Von anfänglicher Unmöglichkeit wird gesprochen, wenn schon beim Vertragsabschluss feststeht, dass die Leistung nicht erbracht werden kann. Es handelt sich um tatsächliche oder rechtliche Unmöglichkeit. Das Rechtsgeschäft, das eine unmögliche Leistung zum Gegenstand hat, ist nach dem österreichischen Recht ungültig. So, und wir kommen jetzt zur Erlaubtheit des Rechtsgeschäftes und nämlich zum Paragraphen 879 des AWGB. Nachdem Verträge, die gegen ein gesetzliches Verbot oder die guten Sitten verstoßen, nichtig sind. Diese Bestimmung erweckt den Anschein, dass jedes Geschäft, das zu einer Norm des positiven Rechts im Widerspruch steht, nichtig ist. So ist es aber nicht. Wenn ein Gesetz nicht ausdrücklich anordnet, dass ihm widersprechende Geschäfte nichtig sein sollen, ist vielmehr jeweils zu fragen, ob der Verbotszweck die Ungültigkeit verlangt oder ob sich die verletzte Norm mit der Verhängung anderer Rechtsfolgen, zum Beispiel mit anderer Bestrafung der Beteiligten, begnügt. Zum Beispiel, wenn ein Verkäufer am Sonntag in Österreich eine Ware an den Käufer im Laden verkauft, verstößt er gegen das gesetzliche Verbot. Der Kaufvertrag wird aber natürlich nicht nichtig. Der Kaufvertrag ist normal gültig und wirksam. Nur der Verkäufer kann eine Ordnungsstrafe bekommen. Auch Geschäfte, die gegen die guten Sitten verstoßen, sind nichtig. Dadurch soll verhindert werden, dass Vereinbarungen rechtlich bindend werden, die mit der Wertordnung einer Gemeinschaft im Widerspruch stehen. Der Gesetzgeber hat den Weg einer solchen Generalklausel gewählt, weil es unmöglich ist, diese Geschäfte erschöpfend aufzuzählen. Unter die guten Sitten versteht man jene Normen, die im Gesetz nicht ausdrücklich stehen, sich aber aus der richtigen Betrachtung der rechtlichen Interessen ergeben. Die Sittenwidrigkeit ist nach Auffassung des österreichischen obersten Gerichtshofs insbesondere dann anzunehmen, wenn die vom Richter vorzunehmende Abwägung eine grobe Verletzung rechtlich gestützter Interessen oder bei Interessenkollisionen ein grobes Missverhältnis zwischen den Interessen der Beteiligten ergibt. Die guten Sitten werden mit dem ungeschriebenen Recht gleichgesetzt, zu dem jedenfalls auch die allgemeinen Rechtsgrundsätze gehören. So sind zum Beispiel nach dem österreichischen Recht Vereinbarungen, wie eine Vereinbarung, seinen Beruf nie zu wechseln oder die Versprechen, nicht zu heiraten, nichtig. Wie gesagt, sind die Rechtsgeschäfte, die gegen ein gesetzliches Verbot oder gegen die guten Sitten verstoßen, nichtig. Die Rechtsprechung unterscheidet aber zwischen einer absoluten und relativen Nichtigkeit. Absolut nichtig sind Geschäfte, die gegen Gesetze verstoßen, die dem Schutz von allgemeinen Interessen, der öffentlichen Ordnung und Sicherheit dienen. Jedermann kann sich auf diese Nichtigkeit berufen. Eine besondere Anfechtung ist dabei nicht erforderlich. Wenn eine Rechtsnorm nicht zum Schutz des öffentlichen Interesses, sondern zum Schutz des Vertragspartners dient, sonst wird die Geltendmachung der Nichtigkeit ihm selbst überlassen. Erst wenn er sich auf die Nichtigkeit beruft, ist das Rechtsgeschäft als ungültig anzusehen. Das heißt, dass die Nichtigkeit nur dann eintritt, wenn sich der Vertragspartner auf sie beruft, sie geltend macht. So, und als letzter Punkt, den wir behandeln, kommt die Form der Rechtsgeschäfte, das heißt, in welcher Form man Rechtsgeschäfte abschließen kann, ob es gesetzlichen Formvorschriften gibt oder nicht. Das Gesetz überlässt es regelmäßig den Parteien, in welcher Form sie das Rechtsgeschäft schließen wollen. Also es ist den Parteien frei, sich zu entscheiden, in welcher Form sie das Rechtsgeschäft schließen. Sie können entweder mündlich, schriftlich vor dem Notar, mit oder ohne Zeugen das Rechtsgeschäft schließen. Das heißt, es gilt im Privatrecht die Formfreiheit. Natürlich gibt es aber im Gesetz viele Sonderregeln, die die Formfreiheit einschränken. Oder die Einschränkung kann sich aus Parteienvereinbarung ergeben. Die gesetzlichen Formvorschriften dienen vor allem dem Schutz vor Übereilung. Dann deshalb zum Beispiel im Paragraphen 1346 Absatz 2 ist für die Verpflichtungserklärung des Bürgern Schriftlichkeit vorgeschrieben. Auch Schenkungsverträge, bei denen das Geschenk nicht sofort wirklich übergeben wird, bedürfen nach dem Gesetz einer besonderen Form, nämlich das Notariatsakt. Andere Formvorschriften dienen hingegen der Beweissicherung, zum Beispiel bei letztwilligen Verfügungen. Wurde die gesetzliche Form nicht eingehalten, dann ist das Rechtsgeschäft nichtig. Die Nichtigkeitsfolge gilt allerdings nur mit einer sehr wesentlichen Einschränkung. Soweit durch das formungültige Rechtsgeschäft eine Leistungsverpflichtung des Schuldners herbeigeführt werden sollte, ist das formungültige Geschäft nicht schlechthin nichtig, sondern erzeugt eine sogenannte Naturalobligation, das heißt eine Leistungsverbindlichkeit, die nicht einklagbar, wohl aber erfüllbar ist. Das heißt, die Leistung des Versprochenen heilt somit den Mangel der Form. So hat der österreichische Oberste Gerichtshof schon mehrmals ausgesprochen, dass formlos abgeschlossene Geschäfte, die eines Notariatsaktes bedürfen, wie zum Beispiel Schenkungen ohne wirkliche Übergabe, Kaufverträge unter Ehegatten, Ehepakte und so weiter, durch die Erfüllung geheilt werden. Somit sind wir mit dem allgemeinen Teil des bürgerlichen Rechts fertig und werden gleich mit dem Vortrag zum allgemeinen Teil des Schuldrechts fortsetzen.